Thema Probiotika, Präbiotika bei SIBO. Ich würde sagen, dass es die Beschwerden anheizen kann. Das heißt, das Symptom begünstigt. Das muss man auf dem Schirm haben, dass es sowas gibt wie die Dünndarmfehlbesiedlung. Mhm. Dass du zumindest eine Idee hast, wenn dein Patient zurückkommt und sagt, hey, ich vertrage das Zeug nicht, ich kriege davon Blähungen wie sonst was oder Bauchschmerzen, dass das halt mit einer SIBO zusammenhängen kann. Und eine SIBO kann dann im Nachfolgenden zum Beispiel Leaky Gut begünstigen.
Herzlich willkommen zum Dr. Karl Academy Podcast, dem Podcast, der inspiriert, verbindet und Horizonte erweitert. In diesem Format möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, die weit über die klassische Medizin hinausgeht. Hier treffen sich großartige Menschen aus unterschiedlichsten Berufungen, um gemeinsam neue Wege der funktionellen Medizin zu erkunden, innovative Behandlungsansätze zu teilen und frische Impulse für dich, für deine Praxis, für deine Behandlungsstrategien und auch für dein Leben zu geben. Gemeinsam schaffen wir eine Symbiose aus Expertise, Menschlichkeit und Visionen für eine gesündere und für eine ganzheitlichere Welt. Herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge. Heute habe ich nämlich die Ehre, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, der nicht nur als funktioneller Allgemeinmediziner tätig ist, sondern eben auch ein Pionier in der ganzheitlichen, ursachenorientierten Betreuung und Therapie hervorsticht, Dr. Thomas Bacharach. Und Dr. Bacharach hat sich als führender Experte in einem Bereich etabliert, der für viele Menschen eine enorme Lebensqualität zurückbringen kann. Und er ist spezialisiert auf die Behandlung von Dünndarmfehlbesiedlungen, Reizdarm und auch anderen funktionellen chronischen Magen-Darm-Beschwerden. Und mit seinem tiefgreifenden Wissen und seiner empathischen Herangehensweise hilft er tagtäglich Patienten und Patientinnen, die oft wirklich eine sehr lange Odyssee hinter sich haben. Und das ist nicht alles. Dr. Thomas Bacharach gibt sein Wissen auch weiter und setzt sich mit großem Engagement für die Ausbildung von Therapeuten und Ärzten ein. Und durch seine eigene Akademie. Und damit leistet er einen unschätzbaren Beitrag zur Weiterentwicklung dieses so wichtigen Fachgebiets für die Weiterentwicklung von Therapeuten und Ärzten und damit von Behandlungsstrategien. In dieser Folge spreche ich mit ihm über seine Arbeit, seine Mission und darüber, wie eine ganzheitliche Herangehensweise das Leben von Betroffenen verändern kann. Freut euch also auf sehr spannende Einblicke, wertvolle Tipps und eine inspirierende Reise in die Welt der Medizin, die über das Offensichtliche hinausblickt. Herzlich willkommen, Thomas Bacharach.
Hallo Anne, vielen, vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Ich fühle mich ja sehr geehrt.
Ja, das darfst du auch, weil ich schätze deine Arbeit sehr und ich finde es großartig. Und wir haben ja eben schon festgestellt, Weiterentwicklung ist das Stichwort nicht nur der neuen Zeit, sondern wir müssen uns alle auch medizinisch weiterentwickeln und nicht auf dem Stand stehen bleiben, was wir vielleicht irgendwann mal studiert und vielleicht durch ein paar Fortbildungen weiterentwickelt haben, sondern es geht darum, kontinuierlich am Ball zu bleiben. Denn in unserer modernen Zeit, in unserer modernen Gesellschaft mit all den Herausforderungen und epigenetischen Faktoren haben wir einfach ganz neue Symptomatiken, ganz neue Behandlungsdiagnosen und müssen eben auch neue Strategien entwickeln. Und deshalb ist es einfach so wichtig, aus meiner Sicht tatsächlich auch mal den Darm in den Fokus zu stellen, denn das ist letztendlich ja das Wurzelorgan schlechthin. Da kommt schon direkt meine erste Frage. Ich persönlich stelle in meiner Praxis seit ungefähr 10 Jahren eine deutliche Veränderung fest, dass fast jeder Darmprobleme hat. Und da frage ich mich dann tatsächlich, also die einen haben es bewusst, die anderen haben es unbewusst. Die einen haben vielleicht Hautveränderungen, die auf den Darm zurückzuführen sind oder Rückenschmerzen, wo sich das dann zeigt. Aber vielen ist ja gar nicht klar, dass sie ein Thema mit dem Darm haben. Und letztendlich mündet ja alles in dieses Dharma. Und gleichzeitig frage ich mich, was ist denn aus deiner Sicht das Thema, das der Darm so stark in den Vordergrund gerückt ist?
Also ich denke, das liegt tatsächlich so an den letzten 100 Jahren. Wir haben seit der Zeit ungefähr Antibiotika im Einsatz, was natürlich sensationell hilfreich war, weil wir damals natürlich Infektionen, Lungenentzündungen hatten, die tödlich verlaufen sind. Aber dadurch ist der Einsatz von Antibiotika deutlich gestiegen. Und wir wissen, dass diese Antibiotika-Einsätze einfach Bakterien aus unserem Darm rausschmeißen. Das heißt, die Diversität geht runter und wir vererben diese Diversität.
Das heißt, wir haben vielleicht unsere also bei mir jetzt die Urgroßelterngeneration, die das erste Mal Kontakt hatte mit Antibiotika. Und die geben das dann jede Generation weiter, aber immer halt ein bisschen ein verärmteres Mikrobiom. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, guck dir die Hygiene vor 100 Jahren an und guck dir die Hygiene heute an. Wir wissen, bis zu einem gewissen Grad, je unhygienischer wir aufwachsen, umso diverser ist unser Mikrobiom, umso kompetenter ist unser Immunsystem. Dementsprechend ist auch da unser Darm, unser Mikrobiom weniger gefordert. Und ich denke, es gibt noch mehr Faktoren, aber unsere Ernährung. Wenn du anschaust, mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, du gehst ja ganz normal in den Supermarkt und da kaufst du Aubergine, du kaufst eine Paprika, du kaufst eine Karotte. Und ich habe mir dann darüber keine Gedanken gemacht, dass die halt so aussehen, wie sie aussehen. Und dann gibt es die Möglichkeit, Biokisten bei Biobauern, die noch irgendwelche Ursorten kultivieren, zu bestellen. Und auf einmal sehen die Dinger halt ganz anders aus. Die sind dann violett oder weiß. Das heißt, da merkst du einfach einmal, okay, das ist eine Riesenvielfalt. Und diese Vielfalt auf dem Teller hat sich ja auch total darauf ausgewirkt, wie die Vielfalt in deinem Darm aussieht. Oder wir haben früher viel saisonal gegessen. Saisonal bedeutet, dass wir ein Vierteljahr bis ein Dritteljahr in Deutschland einen Haufen Kohl gegessen haben. Ja, das sind natürlich Massen an Ballaststoffen. Wir mussten die Lebensmittel haltbar machen. Das heißt, es wurde viel mehr fermentiert Sauerkraut gegessen. Meine Oma hatte noch so einen riesen Sauerkrauttopf im Keller, hat das jedes Jahr eingemacht. Da war nichts pasteurisiert. Das sind Aspekte, warum auf einmal der Darm viel mehr Herausforderungen hat. Und dazu kommt natürlich, wir haben in unseren Lebensmitteln häufig mittlerweile chemische Stoffe, Emulgatoren, Konservierungsmittel. Dafür ist unser Verdauungstrakt ja gar nicht gemacht, dass er solche Dinge verdauen muss oder verdauen kann oder Farbstoffe, was es da alles gibt. Und das akkumuliert sich. Und so wie das halt immer ist, wenn du einen Prozess anwirfst, der läuft am Anfang langsam unter der Schwelle und irgendwann hast du so einen Point of No Return überschritten. Und auf einmal wird der Darm halt echt zu einer herausfordernden Problematik, die dann eine ganze Generation betrifft. Und ich denke, wir sind da noch lang nicht tatsächlich im Tal angekommen.
Also ich muss sagen, das ist schon wirklich sehr spannend, was man da auch so sieht. Klar, natürlich, wenn du diese Grundlage in deinem Wurzelorgan tatsächlich hast und über die Generation so mitschleppst und dann kommt beispielsweise auch noch das Thema der Mundhöhle hinzu, also dass die Mundhöhle einfach nicht intakt ist oder dass da auch noch zusätzliche Trigger warten, wie Metalle oder Entzündungen oder sonstiges, gibt das natürlich dann auch nochmal einen neuen Input. Was ich aber auch immer wieder feststelle, ist natürlich das Thema, dass du heute halt an jeder Ecke natürlich auch irgendwas zu essen bekommst, was ja, sag ich mal, in unserer Kindheit, und wir sind ja noch nicht so alt, also es ist noch gar nicht so lange her, war das ja gar nicht so. Ne, du kannst heute an jeder Ecke snacken, du kannst alles Mögliche schnell auf die Hand, du kriegst irgendwie diese zwar halbwegs gesunden Sachen, aber trotzdem ist es halt nicht selbst gekocht. Und ich finde, es wird ganz häufig auch so ein bisschen Augenwischerei betrieben, dass es zwar gesund ist, aber am Ende des Tages ist es halt einfach doch eine andere Nummer, wenn du dich zu Hause bewusst ernährst oder deine Sachen eben vorbereitest.
Also es ist einfach so, wenn du dir irgendwie was auf die Hand holst, da sind dann oft Stoffe auch mit drin, die du selber privat nicht reinmachen würdest. Wenn du das Fleisch isst, dann sind irgendwelche Konservierungsstoffe dabei oder auch wenn du nur einen Döner isst, ich persönlich esse durchaus mal gerne einen Döner und der eine Dönerladen hat aber tatsächlich direkt an der Säule ausgehängt, was in dem Döner alles drin ist. Das braucht man gar nicht, ja. Man denkt, das ist ein bisschen Fleisch, ein bisschen Gewürze, aber da ist echt viel, viel Mist drin, muss man einfach sagen. Und das isst du halt natürlich alles mit. Und ja, früher, wie du sagst, war das definitiv nicht so. Und das Krasse ist, ich habe letztens mit jemandem mich unterhalten, die ganz viel in den USA unterwegs ist. Dort kocht keiner mehr. Die haben zwar vielleicht eine Küche, aber dort wird alles über den Lieferdienst bestellt, weil die gar keine Zeit mehr dafür haben, auch nur annähernd einkaufen zu gehen oder zu kochen. Also es gibt schon diesen Spruch ja, dass die USA uns meistens so 10, 15 Jahre im Voraus sind. Und ich finde, man merkt einen gewissen Trend dahingehend auch schon in Deutschland mittlerweile. Und wir müssen back to the roots, was das angeht. Wir müssen wieder selber kochen.
Absolut. Erstens mal das. Und zweitens ist natürlich auch schon ein schönes Stichwort. Wir sind ja in einer wahnsinnigen Beschleunigung. Ja, auf der einen Seite entwickelt sich Technik wahnsinnig schnell weiter. Behandlungsmöglichkeiten entwickeln sich weiter. Gleichzeitig haben wir aber auch weniger Zeit, um wirklich Diagnostik zu betreiben. Das ist ja das eine, was wir, sage ich mal, im Gesundheitssystem immer wieder erfahren, dass das eine ganz große Problematik ist. Auf der anderen Seite haben die Menschen natürlich einen ganz anderen Stress. Also wenn du dir keine Zeit mehr zum Essen nehmen darfst, wenn du keine Zeit mehr zur Regeneration hast, dann kannst du am Ende des Tages ja auch nicht wirklich verdauen. Dann ist es ja egal, wenn der Lieferservice dir das bringt. Aber wenn du in diesem Dauerfeuer bist und in diesem Optimierungswahn, möglichst zeiteffizient zu sein und produktiv zu sein, also Leistungsgesellschaft wäre da das Stichwort, dann haben wir doch da letztendlich auch schon ein Problem. Und wenn ich mir jetzt mal das anschaue, ich habe in meiner Praxis sehr viele Kinder, die oder wo die Eltern mit Fragen der Hypomineralisation der Kreidezähne kommen, die alle ein Thema im Darm haben. Die haben alle ein Leaky Gut, die haben alle eine eingeschränkte Immunbarriere, die haben ein disbalanciertes Mikrobiom. Und das sind, sage ich mal, Eltern, die schon auch schauen, dass entsprechende Mikronährstoffe, gute Ernährung die Basis ist. Und sage ich mal, grundsätzlich sind das auch keine sozialen Brennpunktfamilien. Also man würde hier schon sagen, dass sie auch ein fundiertes, geborgenes Elternhaus haben. Und trotzdem ist da wahnsinnig viel Stress im System der Kinder. Wie siehst du das? Ist das auch dann schon die Folge dieser Generationsthematik? Oder würdest du auch sagen, dass das tatsächlich auch psychoneuroimmunologische Komponenten hat bezüglich Stress? Darauf will ich jetzt eigentlich hinaus.
Also der Darm und Stress hängen ganz unmittelbar zusammen. Und unsere Welt ist viel stressiger geworden. Das ist gar keine Frage. Und das spüren auch unsere Kinder. Ich habe ja selber zwei kleine Kinder, 1 und 3 Jahre alt. Und man reflektiert, ich bin jetzt 37 Jahre, natürlich schon auch, wie war das denn bei mir als Kind, also vor knapp oder vor gut 30 Jahren, und das war eine komplett andere Welt, ja. Meine Mutter war 5 Jahre lang daheim mit mir als Einzelkind. Ich bin mit 3 Jahren erst in den Kindergarten gekommen. Das war alles viel langsamer, und heute überlegt man, wann bringt man das Kind das erste Mal in die Krippe, ja. Ist es mit 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten, viel länger machen die wenigsten Familien, weil dann halt auch wieder beide arbeiten wollen und zum Teil halt auch müssen. Und das ist natürlich, das ist für die Sozialisierung der Kinder total interessant. Ja, das erleben wir auch, dass unsere Kinder da total von profitieren. Aber ich glaube schon, dass es auch für die Kinder sehr anstrengend ist, so früh in die Krippe und in den Kindergarten zu kommen, was auch einen Stress machen könnte. Und zudem, klar, wir haben die vererbten Mikrobiome, das heißt, sie sind quasi am Ende der Kette sozusagen, der Mikrobiomvielfalt. Plus das Nährstoffthema, was du angesprochen hast, das wissen wir ja schon seit mittlerweile Jahrzehnten, dass der Nährstoffgehalt unserer Lebensmittel einfach kontinuierlich sinkt. Mhm. Also ich hatte vor, es müssten jetzt 10 bis 15 Jahre her sein, meinen ersten Vortrag über Vitamine und Nährstoffversorgung so gehalten. Und da hatte ich damals schon eine Studie gefunden, dass in den Bananen zwischen 1970 und 2010 war das ungefähr, der Nährstoffgehalt bei der Banane um 90% zurückgegangen ist. Das heißt, du müsstest mittlerweile 10 Bananen essen, um auf den Nährstoffgehalt von 1970 von einer Banane zu kommen. Ja. Das geht gar nicht, weil dann wärst du mit den Kohlenhydraten sonst vor. Aber das sind halt alles Sachen, ja, das macht natürlich auch was mit deinem Stress, wenn du nicht genügend B-Vitamine, nicht genügend Magnesium hast. Das kriegt dein Kind natürlich genauso mit.
Ja, ich finde, also ich schaue mir das ja immer so sehr ganzheitlich an und schaue mir dann immer an, wenn die Kinder dann tatsächlich mit ihren Hypomineralisationen kommen oder auch beispielsweise Karies tatsächlich haben, ne? Dann viele Eltern denken ja, oh Gott, wir haben nicht richtig geputzt. Aber die wahre oder die Wahrheit dahinter ist ja eigentlich, dass der Darm nicht wirklich gut funktioniert oder irgendwo ein Stressthema hat. Das ist zum Beispiel das, wo man als erstes schon mal aufräumen muss. Natürlich ist Pflege wichtig, aber viel wichtiger ist die Pflege von innen. Dann kannst du auch vielleicht mal einmal das Zähneputzen vergessen haben, ne? Oder auch die Zahnpasta eben anderweitig nehmen. Aber grundsätzlich ist halt hier einfach das Thema, dass da auch wirklich die Zähne dann oft kariös belastet sind, die für das ureigene Fundament stehen. Ja, jeder Zahn hat ja auch eine entsprechende Ausrichtung im Funktionskreis. Und das sind dann tatsächlich immer die Zähne, die auch auf den Darm schließen. Und das finde ich insofern immer ganz spannend. Das habe ich zu Beginn meiner Karriere so nicht gesehen. Das ist aber eine Dynamik, die jetzt tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren doch deutlich nach vorne gegangen ist. Und das finde ich schon erschreckend. Und da sehe ich ganz klar auch die Tendenz, dass wir wieder zur Mitte zurück müssen. Aber da noch hinzukommen, müssen eigentlich viel mehr Therapeuten, viel mehr Ärzte auch sich genau diese Frage stellen, was ist eigentlich mit dem Darm? Und da ist gleich das nächste Thema. Ich sehe auch in meiner Praxis, dass viele Patienten kommen ja von überall zu mir, dass ich tatsächlich sehe, dass der Darm vergessen wird. Also da wird wahnsinnig entgiftet und tolle Programme geschrieben, die alle mit Sicherheit super sind, aber keiner hat mal geguckt, ob der Darm das überhaupt schafft oder ob die Hormonachsen eingestellt sind, was ja letztendlich auch wieder mit dem Darm irgendwo zusammenhängt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie man hier vielleicht auch als Therapeut, weil viele Ärzte hören uns ja auch zu, wirklich mal beginnt, da nicht nur zu verstehen, in seine Strategie mit aufzunehmen, sondern auch vielleicht zu forcieren, dass wir hier einen vernünftigen roten Faden haben, was man machen kann.
Also im Prinzip, du würdest gerne wissen, wie man den Darm untersucht oder warum er so ein Kernthema ist.
Also das Kernthema, das haben wir jetzt schon letztendlich so ein bisschen, ne, das ist natürlich auch wieder individuell bei jedem nochmal gelagert, auch von der Genetik, Epigenetik. Aber wenn ich als Therapeut jetzt den Darm mit einbeziehen will, wo würdest du sagen, wo fangen wir an? Weil wir können natürlich in den Speziallaboren alles untersuchen, aber das ist ja gar nicht unbedingt notwendig, sondern wichtig ist vielleicht erstmal die Basis zu checken und dann weiter in die Differenzierung zu gehen.
Also die Basis wäre für mich eine moderne Mikrobiomanalyse. Also eine 16S-RRNA-Analyse, das ist mir extrem wichtig. Das heißt, dass die Bakterien nicht anhand einer Kultivierung gemessen werden, sondern anhand von Genmarkern, weil wir damit ein viel weniger verfälschtes Bild haben. Ich habe früher die kultivierten Stuhlproben gemacht, weil es gab damals nichts anderes. Aber was mich immer gestört hatte, E. coli waren häufig zu hoch. Bifidobakterien, Lactobacillen, Enterokokken waren meist zu niedrig. Und auch nach meinen Therapien hat sich das manchmal so ein bisschen unlogisch, nicht nachvollziehbar verändert, dieses Bild. Mhm. Und tatsächlich ist es so, seitdem wir diese anderen Analysen haben, weiß ich, dass die Stuhlprobe, die ja dann auf dem Postweg dann versendet wird und so weiter, bis die im Labor ist, bis das kultiviert wird, haben sich die Bakterien verschoben. E. coli sind mehr gewachsen, die anderen sind abgestorben, also wachsen sie im Labor nicht mehr. Und da hast du ein verfälschtes Bild. Das heißt, das kannst du dir wirklich schenken, diese kultivierten Stuhlproben. Das ist, auch wenn die sehr viel günstiger sind, in meinen Augen komplett für die Tonne. Also wenn, auf jeden Fall ein Mikrobiom machen und dabei drauf schauen, was macht deine Schleimhaut, Thema Leaky Gut, Zonulin, Alpha-1, Antitrypsin messen, gucken, ob die Schleimhaut undicht ist, Kalprotektin, um richtig eine Entzündung ausschließen zu können. Was macht die Bauchspeicheldrüse? Bauchspeicheldrüsenschwächen finde ich relativ häufig, ohne dass da jetzt ganz klar für den Patienten das erkennbar war. Wenn du Bauchspeicheldrüsenschwäche eingibst oder in einem internistischen Buch nachliest, dann steht dort die Maximalform einer Bauchspeicheldrüsenschwäche. Aber dazwischen gibt es wahnsinnig viel und diese Patienten verdauen nicht so gut und die Nährstoffaufnahme ist zum Beispiel auch schlechter. Schlecht verdauen bedeutet aber auch, die Bakterien kriegen mehr und das Falsche zu fressen vielleicht. Das heißt, dann folgt die Dysbiose, die Fehlbesiedlung in deinem Darm. Also deswegen sind solche Parameter super wichtig und sekretorisches IgA, das heißt der Antikörper auf der Schleimhaut, so deine erste Abwehrfront, die sollte auch gemessen werden. Was ich hier häufig erlebe, ist, dass die völlig überschießend reagiert im Sinne von Unverträglichkeitsreaktionen. Das heißt, wir haben da häufig die Kette, also Dysbiose, das heißt, die Bakterien, die sich um die Schleimhaut kümmern, sind nicht mehr in dem Verhältnis. Vielleicht haben wir auch zu viele LPS-Keime, giftstofftragende Bakterien, die sogar noch einen Angriff auf die Schleimhaut machen. Folge ist Leaky Gut, das heißt, die Durchlässigkeit der Schleimhaut ist höher, die Giftstoffe, Allergene oder generell Eiweiße aus der Ernährung gehen leichter mit dem Immunsystem in Kontakt. Das Immunsystem reguliert hoch und feuert quasi auf eigentlich gute Lebensmittel. Und dann hast du eine Kaskade, die sich natürlich permanent mit einer stillen Entzündung selbstständig unterhält. Weil du hast ein Milieu geschaffen. Das ist vielleicht auch noch wie in der Mundhöhle. Das Milieu macht die Krankheit. Ich finde, dieser Spruch birgt ganz viel Wahrheit. Wenn du mal ein schlechtes Milieu im Darm hast, dann unterhält dieses Milieu deine Problematik. Das heißt, du musst gucken, dass das Milieu wieder ins richtige Verhältnis kommt, weil dann wird es wieder zu einem gut funktionierenden Ökosystem.
Also das heißt, du würdest als erstes mal eine solche Analyse machen. Und wenn jetzt beispielsweise dann auch schon das Thema SIBO, IMO, also diese ganzen Fehlbesiedlungen dann vielleicht reinrücken, würdest du trotzdem das dann schon gleichzeitig mitmachen oder wartest du dann erst diese Analyse ab und gehst dann in die Spezialanalyse?
Also im Idealfall mache ich immer beides gleichzeitig. Mhm. Das heißt, dass wir mit einer Atemtestung schauen, was ist im Dünndarm los, und gleichzeitig im Dickdarm schauen, weil wenn wir eine Dünndarmfehlbesiedlung finden, dann wollen wir ja auch wissen, warum hat derjenige eine Dünndarmfehlbesiedlung. Da wäre zum Beispiel eine Bauchspeicheldrüsenschwäche durchaus ein Aspekt, den wir gerne mit ausgeschlossen haben wollen. Ansonsten, wenn du wirklich auch klinisch den Verdacht hast, dass es in Richtung Dünndarmfehlbesiedlung geht, ist das immer primär, weil du mit einer Dünndarmfehlbesiedlung keinen sinnvollen Darmaufbau machen kannst im Dickdarm, weil Präbiotika, Ballaststoffe und Probiotika, lebende Bakterien, können halt eine SIBO anheizen. Das heißt, diese Reizdarmbeschwerden nach oben fahren, ohne dass du damit was Gutes im Dickdarm wirklich bewirken kannst. Also das, wenn du das von der Reihenfolge her entweder gleichzeitig oder zuerst Atemtest und dann Stuhlprobe.
Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig, denn viele denken ja vielleicht schon mal an den Darm und sagen, naja, gut, wir nehmen den Darm mit und verschreiben dann einfach mal Probiotikum, Präbiotikum und sagen, das kannst du schon mal machen, da kannst du nichts falsch machen. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, kann das ja nochmal richtig das Feuer anheizen, wenn wir eine bestimmte Thematik haben. Und das ist letztendlich das, was viele dann nicht auf dem Schirm haben. Ja, wo man einfach da nochmal vielleicht differenzierter vorgehen muss, um im Endeffekt, ich will nicht sagen, dem Patienten zu schaden, aber dass man die Behandlungsrichtung dann auch wirklich so ausrichtet. Weil Darmveränderung ist ja nicht gleich Darmveränderung. Der eine hat beispielsweise ein Leaky Gut und hat in dem Sinn keine SIBO, aber der andere hat vielleicht eine SIBO, die noch ein Leaky Gut beinhaltet, was unter Umständen gar nicht so ersichtlich ist. Ist das richtig so?
Genau, genau. Also du kannst ja, also das Thema Probiotika, Präbiotika bei SIBO, ich würde sagen, dass es die Beschwerden anheizen kann. Das heißt, das Symptom begünstigt. Schaden würde ich nicht davon ausgehen, aber es war genau so, wo ich früher von der SIBO noch nichts wusste. Ich hatte immer die Patienten, die auf meine Darmaufbaukuren negativ reagiert haben und ich konnte das für mich nicht erklären. Und das muss man auf dem Schirm haben, dass es sowas gibt wie die Dünndarmfehlbesiedlung, dass du zumindest eine Idee hast, wenn dein Patient zurückkommt und sagt, hey, ich vertrage das Zeug nicht, ich kriege davon Blähungen wie sonst was oder Bauchschmerzen, dass das mit einer SIBO zusammenhängen kann. Und eine SIBO kann dann im Nachfolgenden zum Beispiel Leaky Gut begünstigen. Leaky Gut kann aber auch selbstständig entstehen. Oder was ich ganz häufig sehe, ist auch eine Histaminintoleranz. Mhm. Weil die Diaminoxidase, die ja das Histamin abbaut, sitzt ja auf der Darmschleimhaut. Wenn ich da einen Schaden durch die SIBO habe, dann ist häufig einfach die Kapazität des Abbaus geringer. Plus die meisten Dünndarm-Fehlbesiedlungsbakterien sind Histaminbildner. Mhm. Und wenn ich dann noch ein Leaky Gut habe, dann geht mir quasi das gebildete Histamin, was im Darm weniger abgebaut werden kann, einfach direkt ins System.
Ja, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil, wie gesagt, wir haben immer mehr diese Thematiken, dass der Darm auffällig ist. Und ob das psychoemotional ist oder tatsächlich durch verschiedene Themen nochmal weiter begünstigt wird, das eine bespielt ja immer das andere. Und wir haben letztendlich ja auch ein Psychobiom. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, nimmt der Darm ja nicht nur Mikronährstoffe auf, sondern er bildet ja auch Neurotransmitter, die für bestimmte biochemische Prozesse wichtig sind, die aber letztendlich auch für Stoffwechselprozesse wichtig sind oder eben für unser Wohlgefühl. Ja, und was viele vergessen, sehe ich immer wieder, dass wirklich viele nicht auf dem Schirm haben, nicht nur Neurotransmitter werden im Darm gebildet, sondern tatsächlich werden auch Schilddrüsenhormone hier umgewandelt zu 20%. Und der Darm ist das Immunreservoir. Das ist letztendlich der größte Kontakt mit der Außenwelt. Ne? Wir haben da ganz häufig dann, wie du schon sagst, Histamin-Mastzellaktivierung. Und hier läuft letztendlich alles von unterschiedlichen Reizen zusammen. Und trotzdem ist es noch nicht so als Basis verankert, diesen Darm mit auf dem Schirm zu haben. Und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig, dass wir darüber wirklich sprechen und auch ja eine Anleitung oder zumindest mal eine Idee dafür geben, wie kann man da jetzt vorgehen, auch wenn man kein Darmspezialist ist. Ne, man muss ja grundsätzlich nicht alles immer selber behandeln, aber wir müssen hier viel mehr ins Netzwerk gehen, damit diese Sachen auch tatsächlich mitlaufen. Weil wenn der Darm krank ist, dann kriegen wir die anderen Kompartimente oder die anderen Bereiche auch nicht wirklich auf Kette. Und wenn ich jetzt nochmal hier das Thema Leaky Gut, Leaky Gum, Leaky Brain sehe, dann ist ja hier zum Beispiel auch die Frage, wir haben ja auch immer mehr neurodegenerative Erkrankungen, die sich jetzt so bilden. Was sagst du dazu?
Ja, das ist, also im Prinzip ist es wirklich, es gibt diesen Spruch, die Wurzel der Gesundheit oder aller Krankheiten sitzt im Darm. Ich bin so ein bisschen allergisch, wenn man sagt, quasi, wenn du einen Hammer hast, ist alles ein Nagel. Aber es ist beim Darm leider oder echt spannenderweise so, dass unfassbar viel mit dem Darm zusammenhängt. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast mit den neurodegenerativen Erkrankungen, Alzheimer, Parkinson, da sehen wir mittlerweile einen unfassbaren Zusammenhang mit den Darmbakterien. Das heißt, wir sehen bei den Darmbakterien bestimmte Verschiebungen, dass gerade die Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren bilden, kurzkettige Fettsäuren sind Postbiotika, also das, was uns die Bakterien herstellen sollen, ja, was Positives. Mhm. Und das ist bei Parkinson-Patienten zum Beispiel deutlich reduziert. Und was das dann begünstigt, ist, dass wir eine gewisse Entzündungsneigung an der Schleimhaut haben. Wir haben Leaky Gut. Und ganz spannend, bei Parkinson finden wir bestimmte Ablagerungen im Gehirn, wo dann quasi der, man könnte sich so vorstellen, da, wo das Dopamin für die Parkinson-Patienten hergestellt wird, wie vernarbt. Und das also wirklich Abgefahrene ist, dass wir mittlerweile gefunden haben, dass Bakterien im Prinzip ein Eiweiß falsch falten. Und das geht anscheinend über den Vagusnerv, den längsten parasympathischen Nerv, über die Darm-Hirn-Achse ins Gehirn und lagert sich dort ab. Also da sehen wir einen ganz direkten Zusammenhang von Darmbakterien, von Entzündung im Darm, von der Verschiebung des Gleichgewichts im Darm mit solchen neurodegenerativen Erkrankungen. Und das scheint schon Jahre, wenn nicht sogar, sage ich mal, 10, 15 Jahre vor der eigentlichen Erkrankung zu beginnen. Und dementsprechend, ja, unser gesunder Darm kann uns vermutlich vor Alzheimer, Parkinson ein Stück weit unterstützen.
Ja, und das ist so wichtig und genau das machen wir ja in der Gesellschaft gerade nicht mehr so gut, dass wir unseren Darm eigentlich einfach viel zu sehr fordern. Und wenn du mal bedenkst, dass der Vagusnerv, der letztendlich die Bauchorgane und letztendlich auch den Darm natürlich versorgt und als Neurotransmitter dann hauptsächlich Acetylcholin hat, viel Information aus der Peripherie nach oben ins Hirn schießt und eigentlich nur 20% vom Hirn nach unten gibt, merkt man ja letztendlich auch, dass unser Mikrobiom eigentlich diese Stoffwechselprozesse im Hirn dann tatsächlich steuert. Ja, und nicht nur Wohlgefühl dann dahinter steckt. Klar, jeder kennt das, wenn man Magen-Darm-Infekt hat, fühlt man sich natürlich nicht wohl. Und wenn man beispielsweise aber irgendwie auch nach jedem Essen Blähungen hat, kann man sich irgendwann natürlich auch nicht mehr wohlfühlen, weil das ja einfach in der Interaktion auch eine ganz starke Einschränkung ist. Und viele Patienten laufen ja dann wirklich von Arzt zu Arzt und kriegen keine, ja, ich will nicht sagen keine richtige Hilfe, aber keinen richtigen Anpack. Und das ist schon eine ganz entscheidende Thematik. Was würdest du denn grundsätzlich für die Patienten auch mal so sagen? An wen können sie sich denn da jetzt am besten auch wenden? Weil du hast ja auf der einen Seite bist du ja ein Spezialist und wir haben nicht so viele Spezialisten in diesem Bereich. Und zum anderen, da will ich aber gleich auch nochmal drauf kommen, hast du eine Akademie gegründet, was ich sehr super großartig finde, weil genau das muss ja in die Welt getragen werden, damit wir viel mehr darüber erfahren. Aber wie würdest du denn jetzt tatsächlich vorgehen und wie muss die interdisziplinäre Behandlungskette auch aussehen, wenn wir sowas haben und die ersten Ergebnisse haben oder wo kann man sich als Patient auch daran dann hinwenden?
Ich würde gerne da nochmal ein Stück zurückgehen. Was kann der Patient nämlich oder der Mensch selber machen? Weil tatsächlich die Basis für den gesunden Darm, die kostet nicht viel Geld. Im Prinzip, du musst wir haben jetzt ganz viel über Bakterien gesprochen, die bakterielle Gesundheit ist nur eine von fünf Säulen tatsächlich, auf der die Darmgesundheit steht. Die anderen vier Säulen sind mit genauso wichtig. Wir haben die Säule Schlaf. Das heißt, dass du auf deine Schlafhygiene schaust. Es ist wichtig, dass du dich regelmäßig bewegst. Ja, idealerweise moderat, jetzt kein Triathlon, kein Marathon, sondern dass du dich körperlich anstrengst, Sport machst, spazieren gehst, Yoga machst. Das sind echt diese Säulen, die kosten nichts und die kannst du umsetzen. Damit kannst du, wenn du besser schläfst, wenn du dich mehr moderat bewegst, damit machst du niemals was schlechter, egal was du hast. Das dritte wäre mentale Gesundheit, vegetatives Nervensystem, da wird es ein bisschen komplexer, aber ich sag mal Atemübungen, ja, Herzkohärenzatmung, Boxatmung, was es da mittlerweile alles gibt, wo es kostenlose Apps gibt, die du dir downloaden kannst. Wenn du das 10, 20, 30 Minuten am Tag praktizierst, das kann dir nicht schaden. Ja, das ist komplett die Basis, da brauchst du keinen Experten dafür, da brauchst du nicht einen Euro ausgeben. Das vierte ist die Ernährung. Das ist, sag ich mal, da hilft es durchaus, wenn du dir einen Experten suchst. Da ist es natürlich total schwierig. Es ist bei der Ernährung so, es gibt meines Erachtens absolut keine Ernährungsempfehlung, die für alle passt. Ich habe mich zum Beispiel, wenn ich dir noch eine eigene Geschichte erzählen darf, lange Low Carb ernährt. Total begeistert. Meine Frau auch. Irgendwann hat meine Frau gesagt, ich will mal wieder ausprobieren, Kohlenhydrate zu essen. Ich habe in der Zeit meinen Schlaf, meine Erholung geträgt über HRV, Herzratenvariabilität. Und ich war, ich habe viel gearbeitet. Ich war irgendwie auf dem absteigenden Ast, egal was ich gemacht habe. Ja, meine Frau hat wieder Kohlenhydrate gegessen. Ich habe angefangen, mit Kohlenhydrate zu essen. Pupp, meine HRV nach oben gegangen. Und dann habe ich verstanden, Low Carb war gut für mich. Aber wenn ich richtig, richtig viel Stress habe, dann habe ich tatsächlich, hat mein System, meine Mitochondrien, die Kohlenhydrate gebraucht. Das heißt, die eine und dieselbe Ernährung in ein und derselben Person kann je nach Belastung, Herausforderung unterschiedlich sein. Da ist es so, bei der Ernährung kann man darauf achten, dass es so unverarbeitet wie möglich ist, so wenig Zucker wie möglich. Und Weizen ist, sage ich mal, etwas, was problematisch ist. Bei den Milchprodukten kann man ausholen. Milch an sich kann ein super gesundes Lebensmittel sein. Das, was bei der Milch passiert ist, bei den Kühen vor allem, ist, dass es eine Mutation gegeben hat, sodass die ein anderes Milcheiweiß zum Teil bilden, was dann von unserer Verdauung anders verstoffwechselt wird. Das ist das A1-Casein, A2-Casein. Also A2 ist die Ursprungsform, die wir noch bei Schaf und Ziege finden. Also kann man gucken, ob man Milchprodukte von Schaf und Ziege verträgt und Kuhmilchprodukte vielleicht eher reduziert. Auch das ist individuell. Wenn du Akne hast, wenn du einen Entzündungsprozess hast, kann es auch sinnvoll sein, die Milch mal ganz wegzulassen. Und die fünfte Säule ist dann das Mikrobiom, wo du auch jemanden brauchst, der dich berät. Wo findest du so jemanden? Ja, also im Prinzip ist es schwierig. Es gibt ein paar Akademien, die ausbilden, wie meine eigene auch. Dort zeigen sich auch einige unserer Absolventen, die sagen, hey, wir haben noch Kapazität, wir sind hier ausgebildet worden. Ich denke, das sind wichtige Aspekte. Ansonsten gibt es einige Labore, die eben diese 16-RNA-Analysen anbieten. Vielleicht da mal nachfragen, ob die jemanden in ihrem Therapeutennetzwerk haben, weil die wissen natürlich, wer sind denn ihre Einsender, falls sie sowas, solche Informationen rausgeben.
Welche Labore machen das? Die üblich Verdächtigen oder?
Ich denke mal, die üblich Verdächtigen, genau. Also es gibt mehrere, die das machen. Da ganz Simon Medivere wäre eine Rubrik, BioVis wäre eine Rubrik. Aber es gibt mittlerweile immer mehr, die das tatsächlich anbieten, weil es, auch wenn du dir Studien dazu anschaust, zu dem Thema, die laufen immer mit 16S-RNA. Ja, das ist der Standard mittlerweile.
Ja, aber das ist ganz, ganz spannend, weil klar, man hat beispielsweise die Speziallabore und kommt vielleicht schon auf die Idee, wir machen mal für den Patienten eine Stuhluntersuchung und dann guckt man, kreuzt vielleicht, sage ich mal, Darmcheck Standard an, beispielsweise 136 Euro oder irgend sowas. So Standards kosten das ja meistens um den Dreh. Und dann hat man zwar eine Idee, aber es ist meistens tatsächlich so, wie du sagst, E. coli ist hoch. Wir sehen die Entzündungswerte, wir sehen eine Verschiebung im Mikrobiom Und dann haben wir zwar eine gewisse Aussage, aber die Frage ist ja dann immer, wie aussagekräftig ist das denn dann tatsächlich? Natürlich sehe ich, okay, der pH-Wert ist vielleicht ein bisschen hoch oder ein bisschen niedrig. Aber die Frage ist ja, was können wir mit dieser Aussage tatsächlich anfangen und wie können wir das Ganze in die Relation bringen? Und hier ist natürlich dann die richtige Testung wichtig. Und auf der anderen Seite ist es, sage ich mal, für Patienten dann wichtig, wo wende ich mich hin? Aber für Kollegen ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, dann ein Netzwerk zu haben. Und da ist es aus meiner Sicht wirklich auch in der Ausrichtung ganz entscheidend, dass wir diese Netzwerke immer mehr bilden. Ja?
Und, also das haben wir zum Beispiel in der Akademie auch festgestellt. Deswegen haben wir eine Community der Absolventen geschlossen, wo halt nach dem Kurs einfach in einem therapeutischen, also in einem Setting, wo alle einen gewissen Darmhintergrund haben, sich halt austauschen können. Die sagen, hey, ich habe hier einen komischen Befund. Hey, ich habe hier einen schwierigen Patienten. Wie seht ihr das? Was kann man da machen? Weil das ist genau das Netzwerk, was wir brauchen, um dann das du kannst autodidaktisch dir viel beibringen. Aber wenn du einen guten Mentor hast oder ein gutes Netzwerk, auf das beschleunigt alles dein Wissen, deine Fähigkeiten, Uktor X.
Ja, das ist auch vielleicht nochmal ganz interessant, das nochmal kurz anzusprechen. Denn viele fühlen sich ja tatsächlich als Einzelkämpfer, weil sie A, noch kein Netzwerk haben und nicht wissen, wo kann ich mich jetzt irgendwie anschließen. Und viele haben aber auch noch so ein bisschen diese Schamgrenze, dass sie vielleicht denken, sie werden als nicht so umfassend wissend wahrgenommen. Und gleichzeitig ist ja die Community dann ganz entscheidend, weil wir können so viele Patientenfälle zusammentragen, die ja jeder hat ja seine individuelle Ausprägung. Ne? Auch wenn wir eine rote Behandlungskette schließen können, ist ja trotzdem jeder Patient so individuell wie sein Darmmikrobiom oder wie sein Fingerabdruck. Und das finde ich davon dann zu lernen und wirklich auch dieses Schwarmwissen zu haben und zu wissen, hey, ich habe hier auch eine Community, die mir den Rücken stärkt. Das finde ich ist genau die Zukunft, die wir letztendlich brauchen, um auch diese sehr umfassenden Krankheitsbilder dann tatsächlich zu beheben. Und zum Ernährungsthema will ich noch sagen, es wird ja immer so eine Absolutheit heutzutage auch postuliert, ja. Das ist der heilige Gral, das ist der heilige Gral und du musst das machen. Und ganz häufig kommt dieses 8-16-Fasten. Ich stelle fest, ich zum Beispiel bin überhaupt kein Typ, der 8-16-Fasten kann. Ich raste aus. Also für mich ist das nicht gut. Ich habe diese Low-Carb-Thematik auch hinter mir, war auch für mich eine bestimmte Zeit gut. Aber ich brauche von meinem Stoffwechsel tatsächlich meine Kohlenhydrate. Und mal mehr und mal weniger. Und intuitiv essen ist für mich ehrlich gesagt der Schlüssel für meinen Erfolg. Und ganz häufig kommen die Patienten und sind dann schon so gestresst, weil sie versuchen, die Nahrungsergänzungen, die Bindemittel, dann die richtige Ernährung und dann den Alltag noch einzubinden. Die sind eigentlich schon fertig, bevor wir überhaupt mit einer Therapie anfangen. Und deshalb finde ich das schön, dass du das sagst, dass man hier auch seinen natürlichen Rhythmus finden darf. Und sich auch aus dieser Thematik mal aus dem Stress zu verabschieden.
Das ist, also das, was du sagst, kann ich zu 100% unterschreiben. Bei dem intuitiven Essen muss man, finde ich, noch eine Sache halt dazu sagen. Dann musst du halt auch natürlich essen. Das machst du, aber ich finde diese, es gab ja eine, oder gibt eine Riesenbewegung auf Social Media, ess intuitiv. Wenn du, sag ich mal, verarbeitete Lebensmittel isst, dann sind die so konzipiert, dass dieses Intuitive halt ausgeknipst wird. Weil das ist von der Konsistenz, von der Haptik, von den Geschmäckern so konzipiert, dass es dich maximal triggert im positiven Sinne. Und das sind halt dann oft nicht die gesunden Lebensmittel. Und auch Zucker gehört dazu. Das heißt, diese Sachen musst du verabschieden, damit du ein gesundes Körpergefühl hast. Aber es ist wirklich so, es gibt nicht ein und dieselbe Ernährung für alle. Ich habe zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen als Patienten, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa. Bei den einen funktioniert vegan, mit total viel Hülsenfrüchte, Lektine und Co. Und bei den anderen funktioniert Carnivore, die nur Fleisch, Eier und Butter essen. Also so extrem ist das. Ja? Aber du kannst nicht vorhersehen, bei wem quasi das eine oder das andere greift. Und dementsprechend, diese Absolutheit ist wirklich toxisch in meinen Augen, was dann teilweise gepredigt wird. Wir sind Individuen bei der Ernährung, finde ich, siehst du es halt ganz maximal. Wie du sagst, gerade bei Frauen, zyklusabhängig kann es sein, in der ersten Zyklushälfte braucht man ein bisschen was anderes wie in der zweiten Zyklushälfte. Generell meine Erfahrung, Frauen brauchen eher Kohlenhydrate wie Männer. Frauen tut die 16-8-Diät meistens nicht so gut. Mir macht es gar nichts aus. Dementsprechend, da musst du halt einfach gucken, was passt für dich.
Ja, genau. Zum Beispiel die Frauengesundheit ist auch mit Sicherheit anders in die Relation zu setzen. Allein von diesem ganzen Hormongeschehen über den Zyklus. Natürlich haben Männer auch Hormone. Das will ich jetzt gar nicht schmälern. Aber die Frau hat viel mehr eine Zyklusabhängigkeit und eine Bewegung und eine Flexibilität in dem Moment auch zu verarbeiten, als es vielleicht im Zyklus des Mannes tatsächlich dann der Fall ist. Und da ist natürlich auch eine entscheidende Thematik, wie sieht das Mikrobiom aus, wie sieht der Stoffwechsel aus, wie sieht die Stressqualität letztendlich aus, die wir dann in den unterschiedlichen Abschnitten verarbeiten müssen. Absolut. Das finde ich auch nochmal so eine Thematik. Wie stehst du denn zu veganer Ernährung? Was sagst du denn aus der Sicht des Mikrobioms, der Darmgesundheit dazu? Ist es auch individuell zu sehen, dass man sagt, naja, der eine findet es gut, der macht es aus ethischen Gründen, der andere macht es aber tatsächlich gar nicht aus der ethischen Perspektive, dass er sagt, ich will kein tierisches Eiweiß zu mir nehmen, sondern der sagt einfach, das ist für mich die Quelle der Gesundheit. Wie stehst du dazu?
Also generell, sage ich mal, ich finde bei der Ernährung, ich habe eine Gesundheitsbrille auf. Das heißt, in dem Moment, sage ich mal, ist Umwelt und Ethik erstmal für mich zweitrangig, sondern ich gucke mir an, was braucht der Körper, was verträgt er nicht. Und da muss ich sagen, finde ich den veganen Trend nicht gut in der letzten Jahre, weil ich zu viele Menschen sehe, die aufgrund der Zusammensetzung der Ernährung mehr Probleme haben, wie wenn sie tatsächlich einfach Fleisch und Eier essen würden. Was ich ja schon gesagt habe, es gibt chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die mit einer veganen Ernährung total gut fahren können, weil vegan per se ja als anti-entzündlich präsentiert wird, was es ja auch in einem gewissen Teil ist, wenn du die Stoffe in den Hülsenfrüchten und so weiter verträgst. Und da spaltet sich quasi dann die Menschheit auf in die, die es halt gut vertragen können und die es nicht vertragen können. Und wenn du dich vegan ernähren möchtest, musst du halt unfassbar viel beachten. Ja, du musst wirklich dich mit deiner Ernährung auseinandersetzen. Du musst einen Haufen Vorbereitungen betreiben, dass du Linsen eben entsprechend einweichst, spülst, kochst, dass du auf deine Eiweiße kommst. Allein die Menge, die du an pflanzlichen Eiweißquellen zu dir nehmen musst, dass du auf dein Eiweiß kommst, dann nimmst du einen Haufen Ballaststoffe automatisch parallel zu dir, verträgst du das. Also insgesamt muss ich sagen, bin ich nicht glücklich über die Entwicklung mit der veganen Ernährung. Ja, die Nährstoffdichte ist einfach super gering. Die Herausforderung für die Verdauung ist nicht gut. Das, was super ist für die Verdauung, ist tatsächlich die Vielfalt an Ballaststoffen. Das muss ich schon sagen. Aber ich sehe natürlich nur die Menschen in der Praxis, die Verdauungsprobleme haben. Und ich muss sagen, da tut die vegane Ernährung nichts für die Leute. Ja, die haben teilweise einen wahnsinnigen Blähbauch, die haben einfach eine gereizte Schleimhaut, weil die sich halt mit diesen ganzen Antinährstoffen, die mit diesen Hülsenfrüchten dann einherkommen, einfach mitgehen. Und wenn du dir anschaust, wir Menschen sind anatomisch Eiweiß- und Fettverdauer von unserem Verdauungstrakt her. Und bei fast allen meinen Menschen in der Praxis, die verdauen in der Regel Fleisch total gut. Ja, das ist einfach, und du hast da ein total nährstoffdichtes Lebensmittel. Und das hat nichts mit Umwelt oder Ethik jetzt gerade zu tun, sondern nur gesundheitlich. Und dann werden wieder welche sagen, ja, aber das macht Darmkrebs und so weiter. Und da muss man halt sagen, schau dir die Studien genau an. Die Studien, die über Lebensmittel gemacht werden, die haben einfach ihre Herausforderungen, die du vom Design, wie die Studie aufgebaut ist, nicht lösen kannst. Die meisten Studien, die mit Fleisch gemacht werden, wurden in den USA gemacht. Wo ist da der höchste Fleischkonsum? Burger. Bei den Burgern isst du deine Transfettsäuren, deine Zuckersachen alles noch mit. Und das gibt dann ein Gesamtkonzept mit, die Menschen, die mehr Fleisch gegessen haben, werden mehr krank. Aber du kannst eigentlich nicht sagen, es lag am Fleisch oder lag es an dem Pommes oder lag es an dem vielen Zucker im Hamburgerbrötchen. Und dementsprechend da muss man einfach wirklich nochmal differenzierter hingucken. Das war jetzt eine lange Antwort auf deine Frage, ob vegan
ist. Ja, finde ich aber super. Nein, gut. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, weil auch da werden wieder, sage ich mal, Absolutheiten postuliert, die völlig aus der Mitte herausgeschossen werden. Also ich sag mal, dieser ethische Hintergrund ist das eine, aber die medizinische Thematik dahinter ist eben, oder die gesundheitliche Thematik ist ja das andere. Es bringt uns ja nichts, wenn wir ethisch korrekt sind, aber eigentlich dafür krank sind. Also da muss man ja auch ein Regulativ setzen und überlegen, weil ich finde, wir müssen in der heutigen Zeit so ein bisschen aufpassen, dass wir nicht immer wieder in die Extreme verfallen. Also dieses Thema wirklich zur Basis zurück. Natürlich kannst du mal ein Stück Kuchen essen, natürlich kannst du dir mal eine Pizza, einen Döner gönnen und du kannst auch mal Alkohol trinken, aber es geht ja um die Balance im Leben. Natürlich ist es so, weißt du, du kannst von der einen, du kannst aber auch von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich merke, die Leute sitzen nicht mehr wirklich richtig am Steuer, sondern die lassen sich natürlich in unserer Gesellschaft der Überinformation auch gerne wie im Ping-Pong von dem einen zum anderen schießen, probieren alles aus, vergessen aber ihre Individualität und vor allen Dingen ihr Körpergefühl. Und das sitzt ja bekanntlich im Darm.
Das stimmt.
Und das ist eben was, ja, wo man, also deshalb sage ich auch, oder habe ich ja zu Beginn gesagt, wir haben ein Dharma. Und das muss uns allen auch wieder bewusst sein, dass wir hier auf uns selbst hören müssen. Und dafür ist eben auch ein gesunder Darm ganz entscheidend, weil sonst bist du von deiner Energie natürlich nicht da. Du hast keine Energie für den präfrontalen Kortex. Das heißt, du kannst keine wirkliche Thematik für dich erkennen und du gehst ganz schnell in die Resignation. Und auch das bespielt als Reiz letztendlich ja wieder deinen Stoffwechsel und deine Darmgesundheit. Also lass uns noch mal ganz kurz bitte zusammenfassen, weil wir so viel erzählt haben. Der Patient aus seiner Perspektive oder der Patient aus meiner Perspektive des Arztes kommt, hat Probleme mit dem Darm. Wir machen als erstes die entsprechende Darmanalyse und gucken uns dann mal an, was da los ist. Und dann gehen wir Stück für Stück weiter und schauen, welche Thematiken noch auf ihn einwirken, nehmen das natürlich dann mit auf. Und wie geht's dann weiter? Dann binden wir eine Behandlungsstrategie und eine Ernährungskomponente.
Genau. Also für den Darm ist tatsächlich langfristig gesehen das Wichtigste die Ballaststoffe und die Präbiotika, die du ihm zur Verfügung stellst, weil das ist das, was deine eigenen Bakterien wieder aufblühen lässt. Und das ist auch der Teil, der dann, sage ich mal, in einer gewissen Konstanz in dir wirken kann. Probiotika, lebende Bakterien, gehören für mich für den Darmaufbau dazu. Aber was nicht funktioniert, ist, dass diese Probiotika sich ansiedeln. Das ist eher wie so ein Reinigungs- und Renovierungstrupp, den du dann durch den Darm schickst. Das heißt, die gucken wieder, dass alles einigermaßen geflickt ist, dass das Milieu stimmt. Aber damit du langfristig Darmgesundheit hast, muss es über die Ballaststoffe gehen. Das heißt, sowas wie Inulin, Fructooligosaccharide, Galactooligosaccharide, partiell hydrolysiertes Guarkernmehl, Akazienfasern, das ist das, was du deinem Darm anbieten solltest. In Absprache dann deines Therapeuten, in Absprache mit deinem Mikrobiom quasi, damit die richtigen Bakterien das Futter bekommen, was dann auch zu den richtigen Bakterien führt. Das ist ganz entscheidend. Das ist der eine, das ist der aufbauende Teil. Und das andere ist, du musst gucken quasi, hast du irgendwas in deinem System, was permanenten Schaden an deinem Mikrobiom auslöst. Stress, viel Zucker, viel Alkohol, viel Kaffee. Das sind Dinge, die du auch reduzieren solltest, damit du eben auf deinem Pferd der Gesundheit wieder in der Mitte sitzen kannst.
Ja, das ist wirklich wichtig. Und die Mundhöhle muss ich da noch anbringen. Da sitzen tatsächlich 80% dieser chronischen Geschichten. Und es ist ganz spannend, also zumindest aus meiner Perspektive, dass die Menschen mit diesem chronischen Reizdarm oder beispielsweise auch Dünndarmfehlbesiedlungen ganz häufig Entzündungen in der Mundhöhle haben. Und das können auch eben stille Entzündungen sein, wie beispielsweise ein wurzelbehandelter Zahn oder vielleicht auch eine unentdeckte Parodontitis, die man so gar nicht unbedingt merkt, weil es nicht blutet, weil kein Geruch da ist oder keine Empfindlichkeit da ist. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein Punkt, weil Darm und Mund gehören zusammen. Mundhöhle ist der Eingang des Darms, vergessen viele. Das möchte ich nochmal ganz kurz anmerken.
Absolut.
Das ist richtig, ja.
Wir haben da ja auch schon mal ein Live dazu gemacht gehabt, wo ich quasi dich zu dem Thema interviewt habe.
Ja.
Das ist so. Ja, wir haben Unser Verdauungstrakt ist ein zusammenhängendes System. Und gerade Leaky Gut, Leaky Gum, also quasi die undichte Schleimhaut und das, die Problematik der Schleimhaut im Mund, die hängen einfach miteinander zusammen. Und wir sehen ja mittlerweile auch vom Mikrobiom her, dass wenn bestimmte Abläufe im Mund stattfinden, dass wir dann halt auch eine Problematik im Darm haben. Ja, das ist ganz, ganz klar. Ich glaube, das Schöne am Mund ist, du kannst es halt angucken. Ja, den Darm, das Mikrobiom und so weiter, das musst du halt aufwendigere Methoden, invasivere Methoden wie eine Darmspiegelung anwenden, um dann mehr Einblicke reinzukriegen. Und insofern, die Chinesen gucken sich ja auch immer die Zunge vom Patienten an, weil es eben schön präsent ist. Du kannst darüber einen Einblick ins System bekommen.
Ja, das finde ich wichtig, sich auch immer diese Trias zu vergegenwärtigen. Ja, Leaky Gum, Leaky Gut, Leaky Brain, egal wo der Anfang ist, es bespielt sich ja alles immer gegenseitig.
Ja, absolut.
Dein zweite große, sage ich mal, Dynamik, die du im Leben hast und die du vor allen Dingen auch für die Therapeuten, Ärzte und Interessierten ins Leben gerufen hast, ist deine Akademie. Und ich muss sagen, erstmal ganz lieben Dank, dass du dir wirklich diese Mühe auch machst und bereit bist, dich da mutig vorne ranzustellen und zu sagen, hey, ich gebe hier meinen Input und hier könnt ihr von mir lernen, von meiner Erfahrung lernen. Und ich habe es euch auch noch so aufbereitet, dass ihr das Ganze didaktisch lernen könnt in Form von Kursen. Vielleicht magst du da noch mal drüber erzählen, was deine Motivation überhaupt war, diese Akademie zu gründen und was wir da erwarten dürfen.
Die Motivation kam daher, dass einfach die Praxis, die ich gegründet habe, innerhalb von kürzester Zeit überlaufen war, voll ist mit Patienten und wir unfassbar viele Anrufe pro Woche, pro Monat bekommen haben, wo wir leider den Menschen mitteilen mussten, dass wir keine Patienten mehr aufnehmen können. Und wir einfach halt auch darüber und über meine Arbeit auf Social Media einfach mitkriegen, was da für Leidensgeschichten teilweise unterwegs sind. Das ging so weit, dass meine Arzthelferinnen irgendwann schon keine Lust mehr hatten, das Telefon zu bedienen, weil sie einfach halt, ja, denen das wirklich so extrem leid getan hat. Und gleichzeitig hatte ich aber niemanden, auf den ich verweisen konnte. Und dann habe ich gedacht, dass die einzige Möglichkeit, wie wir das Dilemma lösen können, ist, dass ich mein Wissen, was ich habe, anderen Therapeuten zur Verfügung stelle. Und aus dieser Motivation oder auch Not heraus habe ich dann die Akademie gegründet und kann mittlerweile glücklich sagen, dass wir ja über 250 Leute in der Akademie mittlerweile haben. Und nicht alle zeigen sich auf der Webseite. Ja, wir haben einen Expertenfinder. Einige, gerade auch die ärztlichen Kollegen, sind halt von der Belastungsgrenze von unserem Gesundheitssystem schon am Anschlag. Das heißt, die findet man dann nicht. Aber es wird besser. Das Bewusstsein um diese Thematik wächst, sowohl bei den Therapeuten als aber auch bei den Patienten. Das heißt, auch für die Therapeuten, die zuhören, ist es insofern interessant, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil man wird früher oder später vom Patienten damit konfrontiert. Und ich habe erst gestern mit einem radiologischen Kollegen aus Stuttgart telefoniert. Da hatte ich eine Überweisung für eine Magenszintigraphie geschrieben und habe auch Dünndarmfehlbesiedlung als Diagnose draufgeschrieben. Der wusste überhaupt nicht, von was ich rede. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er mich für verrückt gehalten hat, aber das ist einfach wichtig, auch für einen Therapeuten. Ich finde, man gibt sich sonst auch eine gewisse Blöße. Ja? Mhm. Wenn man von solchen Themen, und Dünndarmfehlbesiedlung betrifft ca. 11% der Bevölkerung.
Das
ja,
ist viel.
Das ist richtig viel. Das sind in Deutschland über 8 Millionen Menschen in unterschiedlichen Schweregraden. Das muss man natürlich sagen, aber es ist keine Randerscheinung.
Mhm.
Und dementsprechend ist es wichtig, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Mhm. Und da habe ich als ersten Kurs die Dünndarmfehlbesiedlung in den Fokus gestellt. Das heißt, was ist es überhaupt? Welche Formen gibt es? Weil es gibt unterschiedliche, also drei unterschiedliche, die wir bislang kennen. Wie diagnostiziert man es, wie therapiert man es, was macht man mit der Ernährung? Und das sind halt alles Sachen, die ich da strukturiert aufgearbeitet habe, wo ich 1,5 Jahre Studien recherchiert habe für den Kurs und das halt alles in diesem Kurs gebündelt habe.
Ja, ich finde das total großartig, weil genau das ist das. Also wenn du dir die Prozentzahl erstmal auf der Zunge zergehen lässt, denkst du so, naja, 10%. Aber wenn man das letztendlich umrechnet, dann ist das keine, das hat mal jemand und das ist so selten, dass man da keinen Fokus drauf setzen muss, sondern das ist ja eine manifeste Geschichte, die sich wirklich jetzt auch immer weiter hochspielt. Und Was ich wichtig finde, wir müssen ja nicht als Therapeut unbedingt alles immer direkt selber behandeln können. Aber ich finde es wichtig, dass wir das Hintergrundwissen haben, Dinge zu erkennen und dann zu wissen, wie wir damit umgehen. Also nicht auf Seite schieben und sagen, ja, ich mache jetzt mal meins und das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen oder ja, mal gucken, sondern dass man wirklich dem Patienten auch sagt, du hast hier ein Thema, das müssen wir parallel oder vielleicht sogar als allererstes angehen, weil sonst greift meine Therapie gar nicht. Und da habe ich dann Netzwerk XY oder ich überweise dich da und dahin und dann muss hier aufgeräumt werden. Das heißt, deine Muster müssen überdacht werden, deine Ernährung muss überdacht werden, wir müssen checken, was ist da los, denn sonst kann ich vielleicht mit meiner Behandlungsstrategie gar nicht weiterkommen. Und das, glaube ich, das ist was, nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass das der Schlüssel ist, um im Endeffekt auch diese moderne Thematik in unserer Gesellschaft nicht nur zu behandeln, sondern auch eben wirklich zu erkennen, um dann eben Behandlungsstrategien zu entwickeln, die auch erfolgreich sind.
Genau, also bei mir ist auch schon seit Jahren tatsächlich ein Bestandteil, wie sieht's aus mit dem Zahnstatus? Gab es Amalgam, gab es Wurzelbehandlungen? Das frage ich immer mit ab, weil das einfach, das kann solche Störfelder, solche Störproblematiken machen, dass wir wirklich sagen, okay, wir stellen alles andere erstmal zurück, gucken erstmal dahin und machen dann im zweiten Schritt bei einem Darmaufbau wirklich weiter oder lassen es parallel laufen. Der Mensch ist einfach ein zusammenhängendes System, ist einfach so. Und dessen dürfen wir uns bewusst werden. Und das ist ja im Prinzip in der klassischen Medizin genau das Gegenteil, was wir erleben. Da wird ja immer eine krassere Subspezialisierung gemacht und es wird nicht mehr rechts und nicht mehr links geguckt und vor allem nicht im Zusammenhang. Und für mich, ich habe in meiner Ausbildung, muss sagen, ich bin schon ein bisschen Workaholic, ja, ich arbeite gerne und viel und das mache ich jetzt schon tatsächlich viele Jahre und ich habe einfach sehr, sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht und das Geniale war, ab einem gewissen Punkt sind die Sachen zusammengeflossen. Ja, das heißt, du hattest eine Akupunkturausbildung, du hattest eine Naturheilkundeausbildung, du hattest manuelle Therapie. Und irgendwann hast du gesehen, okay, du kannst diesen Baustein da zusammenknüpfen und da und dann fließt es zusammen. Und das ist im Prinzip dann wirklich, was eine ganzheitliche Medizin letztlich ausmacht und was dann aber auch ein System und ein Mensch ist ein System dann auch wieder ins Gleichgewicht bringen kann.
Ja, das ist sehr, sehr schön gesagt, weil genau da muss es wieder hingehen. Letztendlich auch wieder hier zur Mitte zurück und allumfassend. Thomas, am Ende frage ich immer, was würdest du für ein Buch empfehlen? Und ich würde mir sehr wünschen, und ich weiß, dass da vielleicht auch was in Zukunft kommt. Ja, welches Buch würdest du empfehlen?
Ich glaube, gerade wenn wir beim Thema Darm sind und das Thema sollte auch nicht so trocken sein, Darm mit Charme ist quasi so der schon mittlerweile ein alter Klassiker, aber du kriegst einfach mal so einen netten Einblick in unser Darmsystem, leicht verdaulich, um einfach so ein bisschen eine Idee zu bekommen, was passiert da eigentlich alles. Es ist wahrscheinlich nicht das Buch, was du erwartet hattest, aber ich finde, das ist wirklich, ich weiß noch, ich war in einem Südtirol-Urlaub und ich hatte damals von dem Buch noch nichts gehört und die Leute haben sich halt angefangen, über dieses Thema, über ihren Stuhlgang zu unterhalten. Und das ist der Beginn. Du musst erstmal in den Erkenntnisprozess kommen, dass da was nicht stimmt und dann kannst du tiefer einsteigen.
Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, ich würde mir wünschen, dass es von dir mal ein Buch gibt.
Ja, vielleicht haben wir da Chancen, dass das Ende 2000.
Ja, dann auf jeden Fall her mit dem Titel, her mit dem Link und dann freue ich mich sehr, wenn wir von dir was lesen können.
Genau.
Ich folge dir wirklich sehr, sehr gern. Auf Instagram, du hast immer sehr schöne, aufbereitete und wirklich sehr mühevoll, muss man sagen. Ich weiß ja selber, wie aufwendig das ganze Spiel ist. Ja, verschiedene Artikel, Captions und Reels und mach weiter so. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg für deine Akademie. Ich freue mich immer sehr, wenn wir uns matchen und zusammenarbeiten und weiter das große Feld der ganzheitlichen Medizin bespielen. Dann auch wirklich hier den Schwellenwert zu reißen und dann eine neue Dynamik in das Feld zu bringen. Ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne, liebe Anne. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, einfach das Thema Darm-Mundgesundheit. Bin ich dir dankbar. Du machst im Prinzip ja genau die gleiche Arbeit eben für die Mundhöhle. Und insofern, das ist genau, es sind diese Synergien und diese Zusammenarbeit, die dann eine ganzheitliche Medizin ausmacht. Also auch da von der Seite her kann ich absolut alles zurückgeben.
Ja, ich danke dir.